ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu 1:1 der Talk. Und meine erste Frage an den Gast: Gibt es eine Gestalt aus dem Märchen oder aus einer Sage, die es Ihnen gerade besonders angetan hat?
Es gibt viele Gestalten, die ganz interessant sind, die natürlich wild sind, irgendwelche Hexen oder Teufel oder sowas. Aber was mir und was auch dem Finder von diesen Geschichten am Herzen gelegen ist, das sind die Holzfräulein. Im Oberpfälzischen heißen die Hulzfrahl und da gibt es auch einen Hulzhal dazu, einen Holzherrn, das ist der Mann.
Dann werden wir über die Holzweiberl noch zu reden haben in der kommenden Stunde.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Franziska Eder trifft
Erika Eichenseer, Trägerin des Bayerischen Verdienstordens.
Frau Eichenseer, bevor wir zu den Holzweiberl kommen, erstmal zu Ihrem stolzen Titel, Trägerin des Bayerischen Verdienstordens. Sie haben ja viele Preise schon gekriegt, aber das ist schon was, oder?
Hat mich auch gefreut. Ja, es ist irgendwie ein Dankeschön für ein ganzes Leben Arbeit.
Wie war es mit dem Ministerpräsidenten?
Sehr freundlich, sehr nett. Und ich habe vor allen Dingen so einen herausragenden Platz gehabt, nur durch den Mittelgang getrennt, aber gleich neben dem Herrn Ministerpräsidenten.
Also, und in der Laudatio, da steht ja, besondere Anerkennung verdient Ihre Entdeckung zahlreicher bislang unerkannter Märchen des Volkskundlers Franz Xaver von Schönwert. Und außerdem eben die Erschließung dieser Märchen und dass Sie sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Wo wir beim Thema Märchen sind, können wir jetzt vielleicht doch über die Holzweiber einmal kurz reden, oder? Warum haben es die Ihnen so angetan?
Weil die Lieblingsfiguren vom Schönwert waren. Also der Schönwert stammt aus Amberg, ist 1810 dort geboren und war ein guter Schüler, ist nach München gekommen, hat die Freundschaft vom späteren König Max II. Errungen und war vom dem dann vom König angestellt worden in München für die Volkskunde seines großen bayerischen Landes zu sorgen. Das hat er offensichtlich so gut gemacht, dass ihm der König dann den Titel von dazu gegeben hat. Franz Xaver von Schönwert ist also ein Leistungstitel.
Ein Leistungstitel, aber die Holzweiber, wo kommen die her? Wann hat es die zum ersten Mal hochgespült in den Märchen und Sagen?
Ja, die sind eigentlich immer da. Das sind Geister, sind klein, 30 Zentimeter groß, haben gar nichts an und wuseln so im Wald umeinander und sind immer da, immer gutartig, helfen, wo sie können, dürfen in die Häuser rein, putzen, waschen, kochen, passen auf die Kinder auf, lernen denen stricken oder zählen oder erzählen. Also ganz gutartige Wesen. Aber die haben einen Feind und der Feind ist bös. Ist die wilde Jagd, das ist das wilde Gäuch, die wilde Jagd. Es stürmt im November Wind daher und kommt aus dem Heer des Teufels. Und die sind hinter den Holzfräulein her, weil das Böse ja das Gute immer vernichten will.
Jetzt sagen Sie gerade im November Wind. Eigentlich sind doch Märchen ohne lange Winternächte nicht vorstellbar, oder? Weil die hat man sich erzählt, um unter anderem diese Nächte zu überbrücken.
Nein.
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 Nein, steht
nein,
aber irgendwo. Nein.
Ich glaube, dass mir überhaupt viele Archetypen einfach nachsagen, die es uns vorgesagt haben, die aber gar nicht stimmen.
Da müssen Sie jetzt mal berichtigen.
Zum Beispiel, meiner Ansicht nach, sind Märchen nie Kindermärchen gewesen. Mhm. Ja, also die Kindergeschichten, das stimmt überhaupt nicht. Ich will auch kleineren Kindern diese Märchen nicht erzählen, sie sind zu schwer. Und der Lebensbereich ist zu groß und ist zu weit weg für kleine Kinder. Also geht's bei der Pubertät los, und aber da richtig.
Da sind Märchen dann richtig, ab 12, 13, ja, 14. Ja, ja. Wie alt sind Ihre Enkelinnen?
Die Enkelin ist
sind die schon märchentauglich oder was erzählen Sie denen?
Also meine Enkelin ist 44, meine Urenkelin ist 15.
Oh, dann verkraftet die Enkelin schon ein paar Märchen. Wir haben ja heute, Frau Eichenseer, ein gesamtbayerisches Publikum. Ja? Vielleicht können Sie da mal noch eine kleine Liebeserklärung an die Oberpfalz loslassen.
Da muss ich eine große Liebeserklärung. Ich komme also aus München, Maria-Hilf-Platz geboren, da gibt es nicht mehr viele. Mein Geburtsjahr ist 1934, aber ich bin nicht in München aufgewachsen, sondern in Niederding, das kennen vielleicht ein paar, zwischen Erding und Freising, ein kleines Dorf mit einer sehr schönen Kirche. Da war mein Vater Lehrer und da habe ich eigentlich den Boden mitgekriegt, was ist Bauernarbeit, was ist Dorfleben, was hat der Lehrer für Funktionen. Der hat Orgel gespielt und der hat Schriftsätze aufgesetzt für die Bauern, der hat kleine ärztliche Verrichtungen gemacht. So in diesem Umfeld bin ich aufgewachsen und war sehr, sehr gern dort. Ja, und dann war eben die große Herausforderung, ich wollte was anderes werden als mein Vater. Das wollte für mich, aber er hat sich durchgesetzt. Und dann bin ich Lehrer geworden und wollte überhaupt kein Lehrer werden. Ja. Ein paar Schlenker muss ein Leben haben, dann wird es erst interessant. Ja, und dann war ich Lehrerin im Landkreis Erding, das ist so um München rum. Und anfänglich habe ich mich sehr gesträubt, habe die Fächer nicht mögen, habe die Kinder nicht mögen. Die Kinder haben geschrien und gerauft und alles Mögliche. Da ist immer die Direktorin gekommen und hat die Kinder geschimpft. Und dann haben wir gedacht, das stimmt was nicht. Du schimpfst die Kinder, die sind ja gar nicht schuld. Ich bin schuld. Ja. Und dann steht eines Tages so ein kleines Mädel vor mir, zweite Klasse, mit einem riesigen Blumenstrauß und hält mir unter die Nase. Dann sage ich, was willst du mit deinen Blumen? Die gehören dir. Warum bringst du mir Blumen? Weil du so ein nettes Fräulein bist. Das Fräulein, gell? Nicht verheiratet. Und dann haben wir gedacht, jetzt kann ich nicht mehr anders. Die Kinder mögen mich und ich mag die Kinder nicht. Das stimmt nicht. Habe dann eine Nacht lang darüber nachgedacht und ab nächsten Tag war alles gut. Ja, die Kinder waren brav und ich habe sie mögen. Wir haben uns gegenseitig gemocht, so lang, bis ich in Pension gegangen bin.
Jetzt brauchen wir aber noch die Liebeserklärung an die Oberpfalz, weil die kam durch ihren Mann.
Ja. Mein Mann war Oberpfälzer, der war auch Lehrer, hat praktisch dieselbe Laufbahn gehabt. Wir sind dann beide aus dem Volksschulbereich rausgegangen, sind Realschullehrer geworden. Mein Mann für Musik und Deutsch und ich für Deutsch und Englisch. Und dann sind wir halt nach München gekommen. Ja, mein Mann war bei der Stadt München im Erziehungsbereich angestellt. Und ich war in Pasing in der Mädchenschule, Realschule. Ja, und so sind wir dann zusammengekommen, sind praktisch dann als Verlobte schon durch diese Ausbildung durchgegangen. Und dann, waren wir ein paar Jahre in München tätig und dann kommt die Ausschreibung für den Bezirksheimatpfleger in der Oberpfalz. Ja, wir brauchen einen, der Oberpfälzer ist, der ein entsprechendes Studium an der Universität gemacht hat, der promoviert ist und der Oberpfälzer ist. Und das hat alles zugetroffen bei meinem Mann. Und dann haben wir eine Zeit lang beraten und dann haben wir es gewagt. Der war dann der erste Bezirksheimatpfleger in der Oberpfalz.
Und Sie sprechen einen wunderbaren Dialekt, sind mit der Oberpfalz wahnsinnig verwoben, aber oberpfälzisch, den Dialekt mögen Sie nicht sprechen.
Doch. Nein, ich will keinen fremden Dialekt sprechen.
Weil Sie meinen, den kann man nicht mehr lernen.
Nein, das geht nicht. Da geht es um solche Nuancen. Und gerade das Oberpfälzische, das hat ja diese Lautung mit vielen Vokalen hintereinander, wo sie sich selber immer auslachen. Es ist vollkommen unverständlich. Es ist mit größter Wahrscheinlichkeit der älteste Dialekt in ganz Deutschland. Mhm. Dieses Oberpfälzische mit den vielen Vokalen. Und das hat mir gefallen, ich habe gar nichts verstanden, wirklich gar nichts. Beim Zeugelbier waren wir geguckt in Tschitschalbach und da waren die Bauern und die Handwerker, die waren alle drin geguckt und haben sich halt in ihrer Sprache unterhalten. Und ich habe nichts verstanden, aber ich habe die Musik gehört. die Musik dieses Dialekts, es schwingt und es singt. Und das hat mir so gefallen, das war für mich ein Erlebnis.
Und das war jetzt, Frau Eichenseer, wiederum eine sehr schöne Liebeserklärung, gell, an die Oberpfalz. Das haben wir jetzt gut hingebracht. Jetzt hören wir mal auch Oberpfälzisch, denn das gibt es auch in Songform hier auf Bayern 2. Und zwar von Widersacher aller Liedermacher hören wir jetzt As Reh. Und dann reden die Frau Eichenseer und ich weiter. Bis gleich.
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit. Und im Frühling kommt der Regen oder schönste Jahreszeit. Und im Sommer wird so schön, ob bleib, bleib, laut der Kleid, oder der Winter nimmer weh, wenn die Sonne hinten untergeht. Und finster wird so spät und rund im Dunkeln springt der Reh.
Der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Franziska Eder im Gespräch mit
Erika Eichenseer, Heimatpflegerin AD, Märchensammlerin, Kochbuchautorin.
Sprechen wir mal über die Märchensammlerin, Frau Eichenseer. Ich habe gerade ein Buch von Ihnen vor mir. Da steht drauf: Ludolf Silvanus Sagen aus dem Bayerischen Wald und dem Böhmerwald. Kommen auch ein paar Holzweiblein drin vor, in der Waldfrau zum Beispiel. Sie schnappen schon nach Luft.
Ich schnappe schon nach Luft, weil da zwei Fehler drin sind in Ihrer Ansage. Entschuldigung, ja. Aber ich bin keine Märchensammlerin. Ich habe eine Sammlung übernommen.
Und eine gefunden.
Gefunden, genau. Und die dann übernommen und die dann bearbeitet, sodass die Sprache des 19. Jahrhunderts aufgelöst wird, dass man das heute lesen kann und erzählen kann in der jeweiligen Sprache. Und der andere Fehler ist der, dass dieser Ludolf Silvanus eigentlich eine Zugabe ist. Das sind nicht oberpfälzische Märchen, das ist eigentlich Niederbayern.
Ja.
Das ist der Bayerische Wald, aber der Bereich, der Sammlerbereich, einerseits von Franz Xaver von Schönwert, andererseits vom Silvanus, der ist dasselbe.
Genau. Genau. Das heißt, ja. Genau, aber weil Sie ja für Ihre Schönwert-Sammlung schon sehr bekannt sind und da wir darüber in 1:1 der Talk vor ein paar Jahren, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben, wollte ich jetzt mit dem Silvanus anfangen, wenn Sie einverstanden sind, müssen wir aber nicht. Ja. Also ein Wort zu diesem Buch. Wer verbirgt sich hinter Ludolf Silvanus?
Das ist ein Ludolf Stuiber. Der Stuiber stammt aus Roding. Da gibt es sogar eine Nichte oder Enkelin. Nein, Enkelin ist nicht, aber Nichte. Die hat uns da ein Vorwort reingeschrieben, was sehr schön ist und das da noch jemand gibt. Es hat also so um das 19. Jahrhundert herum hat's eine Welle gegeben, wo die Märchen wieder salonfähig geworden sind. Die waren ja abgetötet, abgestorben. Jeder hat es für einen Schmarrn gehalten und wer will denn sowas neu hören? Und dann kommen die Grimms. Und das ist für mich eine wirkliche Leistung der Grimms, dass die Märchen wieder auf den Tisch gelegt haben und sagen, schaut mal her, was da drin steckt in denen. Ja? Mhm. Und das haben viele gemacht, haben auch Lehrer draußen gemacht. Die haben Kinder befragt, haben die Kinder heimgeschickt, haben gesagt, frag einmal du deine Oma, ob die Geschichten weiß. Und die haben es dann aufgeschrieben. Und dann sind die studierten Märchenforscher natürlich dahergekommen. Ah ja, das sind ja so laienhafte Erzählungen, die kann man gar nicht brauchen. Aber letzten Endes sind da auch ganze richtige Perlen drin zum Finden gewesen. Also es hat mehrere Sammlungen gegeben und einer davon hat sich versteckt hinter dem Decknamen Silvanus, der vom Wald kommt. Mhm. Also geht darauf ein, dass er die Sagen aus dem Bayerischen Wald geholt hat.
Und mit welchen Vorteilen Märchen gegenüber würden Sie noch gerne aufräumen? Vorher haben Sie schon gesagt, ganz interessiert, na also Kindererzählungen sind es nun wirklich nicht. Was ist denn bei den Leuten noch falsch verhaftet, wenn es ums Thema Märchen geht?
Ganz falsch, und da wäre ich richtig grantig, ist, ich bin viel im Wald draußen, erzähle auch in unseren Schönwertstationen, und dann kommen die Mütter daher, die Kinder sind Aug und Ohr und bleiben vollkommen da, und dann kommen die Mütter, wie kann man denn Märchen erzählen, die sind doch so grausam. Mhm. Dann bin ich einmal so grantig geworden, dass ich gesagt habe, sagen Sie das nie wieder oder wiederholen Sie das nie wieder, was Sie irgendwo gehört haben. Denn dann weiß einer, der was von Märchen versteht, dass Sie von Märchen gar nichts verstehen. Das stimmt nämlich nicht. Wir legen einen erwachsenen Pegel an, aber die Kinder haben einen anderen. Die haben einen anderen Zugang zu der Mystik und zu der Mythik der Lehrer, Märchen, und die finden rein. Für die Kinder ist es zum Beispiel vollkommen normal, dass die Hexe in dem Ofen verbrannt wird. Mhm. Ja, und das ist schon eine katastrophale Entsetzlichkeit, dass man die Hexe verbrennt. Aber wenn du sowas Böses vorhast mit den Kindern, dann geschieht dir gerade recht, wenn es dir auch so geht. So ist die, also Schwarz-Weiß-Malerei, das können die Kinder ganz gut verstehen, aber die Grausamkeiten sitzen in einer anderen Ecke. Die sitzen nämlich da, wo es mit Referenzen geht. Die Märchen arbeiten mit Motiven. Ja. Zum Beispiel die Hex oder der Drache oder irgendein Ungeheuer ist stellvertretend für etwas Böses, und das kann man dann in irgendein Zeitalter rein verpflanzen. Ja? Man kann zum Beispiel sagen, im Mittelalter, das sind vielleicht Leute, die was stehlen oder die recht unverschämt sind oder die recht dreckig sind oder irgend sowas, die werden dann als Beispiel in das Märchen eingeführt. Aber in Wirklichkeit ist der dreckige Mensch oder der Dieb oder der Räuber ist gemeint. In unserer heutigen Zeit kann dieselbe Ersatzfigur bedeuten, da geht es um Drogen, da geht es um Alkoholismus, da geht es um Bösartigkeiten in der Familie. Und wenn man da mal weiterdenkt, dann kommt man ganz woanders hin. Dann werden die Märchen nämlich zeitlos.
Aber dann braucht man jemanden, der einem die Märchen quasi übersetzt, oder?
Nein, nein, das können die Kinder von sich aus. Die können diese Wechselfiguren erkennen. Und die wissen, wenn ich als Protagonist, wenn ich meinen geraden Weg gehe, wenn ich ehrlich bin, wenn ich anständig bin und wenn ich gar nichts anderes erleben mag, und gehe durch diese Unmenschen oder Untiere durch oder durch Feuer oder durch Hochwasser oder irgendwas, wenn ich ehrlich bin und wenn ich geradeaus gehe, dann passiert mir gar nichts.
Aber mit rosaroten Prinzessinnen und Königssöhnen hat das alles wenig zu tun, was Sie gerade sagen, oder?
Ja, die hat man halt nachgemalt. Gell? Man hat die Märchen eigentlich aus der Funktion rausgehebelt. Und da liegt natürlich der Fehler drin. Die Märchen sind im Grunde sehr gegenwartskräftig, sind auch sehr deutlich in ihrer Aussage. Und wer es versteht, der kann sich großen, großen Nutzen rausziehen.
Was ist das Besondere, wenn Menschen, die uns gerade zuhören, das noch nicht kennen? Was ist das Besondere an den Schönwertmärchen?
Dass sie nicht geschönt sind. Ja, also die Leute, das waren einfache Leute, das waren Bauern, Großmütter oder das waren Knechte, Männer auch oder Mägde, die zum Erzählen gebracht worden sind vom Schönwert. Der hat viel Geduld gebracht und hat aber den Plan gehabt, ich will die Märchen nicht verändern. Ich will sie so nehmen, wie sie erzählt worden sind. Und die waren kräftig, die waren zum Teil hart. Ja, und das hat er rübergebracht, aber genau das ist das Besondere dran, dass die nicht geschönt sind.
Und dann muss man sagen, die Schönwertmärchen müssen sich vor den Grimms-Märchen nicht verstecken, oder?
Nein, absolut nicht. Ich glaube eher, dass sich die Grimm-Märchen
und jetzt, vor den Schönwert-Märchen verstecken müssen.
Jetzt werden sie mir die Prügel auf mich losziehen. Aber ich glaube, dass die Grimms einen ganz gewaltigen Fehler gemacht haben. Die haben die Märchen runtergeschnitten zu Kindermärchen und haben alles rausgeschnitten, was Kinder in der Biedermeierzeit nicht hören durften. Ja, Obacht, das sind eine Dame auf dem Dach oder so ähnlich hat es dann geheißen. Das heißt, dass im Grunde die ganze Erotik, die ganze Erwachsenenwelt, die ja praktisch mit der Pubertät aufgeht, dass die alle ausgeschnitten worden sind. Und dann kommen Fehler. Zum Beispiel Froschkönig, kleine Prinzessin mit kleinen Händchen, so wie es die Grimms beschreiben, ist das Mädel 4 oder 5 Jahre alt. Ja, und dann der goldene Ball und dann kommt der Frosch und der bringt den Ball und dann wird der ohabisch, heißt es auf Bayerisch, ohabisch heißt, er wird unverschämt, er will am Tisch essen und er will sogar mit dem Mädchen ins Bett gehen. Und dann schmeißt das kleine Mädchen den goldenen Ball an die Wand und wer kommt raus?
Der Prinz.
Der Prinz, ein erwachsenes Mannsbild kommt raus. Ja. Und dann ist Hochzeit.
Ja.
Jetzt kommen Sie dran.
Aber
ist doch so.
Ja, ja.
Ist doch so, das ist Kinderhochzeit. Ja, was propagieren wir denn da überhaupt? Die machen riesige Feste, Ausstellungen von dem Froschkönig. Für mich ist das eine Katastrophe. Und die nächste Katastrophe ist der Rattenfänger.
Das von Hameln.
Von Hameln, von wegen. Mhm. Ja, wie geht er aus? Jeder kennt den Rattenfänger, dass die Kinder in dem Felsen umkommen. Die ganzen Kinder einer Stadt kommen um auf fürchterlichste Weise. Und das wird gefeiert. Schauen Sie mal in Google rein, was der über dieses Spiel in Hameln sagt. Es ist Wahnsinn.
Frau Eichenseher, jetzt sollten Sie noch mal ein Buch von sich empfehlen. Das erlaube ich Ihnen jetzt einfach 1:1. Wenn sich Leute für diese Märchenthematik, über die wir jetzt stundenlang sprechen könnten, interessieren, wo sollen wir dann anfangen zu lesen?
Ich würde beim Schönwert anfangen. Ja, wo diese Fehler nicht drin sind. Darf ich noch einen Satz fertig machen von vorhin mit dem Rattenfänger? Ja. Ich habe den Rattenfänger beim Schönwert gefunden. In seiner Sammlung, wo er unten hinschreibt, diese Geschichte ist nicht nur in der Oberpfalz gefunden worden. Von Hameln keine Spur. Und das geht märchenhaft weiter. Die hat einen Schluss mit einem Kind, das nicht so schnell in das Unglück laufen kann. Das schläft ein unter einem Haselnussbusch, schläft ein, träumt, kommt der Zwerg und sagt, du, wenn es dir einmal schlecht geht, ich hab was für dich, ich habe ein Schachterl. Und das Schachterl darfst du aufmachen, wenn es dir schlecht geht. Und dann ist der Zwerg weg, der Traum ist weg, der Schlaf ist weg. Und der Bub rennt ins Unglück rein, kommt in dieses Felsenloch rein und die fangen alle zum Schreien an. Da denkt er, ich habe ja ein Schachterl, jetzt geht's mir schlecht. Und in dem Schachterl war der Schlüssel, wo das Ding aufgemacht werden konnte. Da hat der kleine Bub mit dem kleinen Schachterl und dem Schlüssel drin den großen Berg aufgesperrt. Und dann geht's mit einer Königsgeschichte weiter.
Also wir haben neugierig gemacht auf die Schönwert-Märchen und wir haben gelernt, Zitat Erika Eichenseer, der Froschkönig ist eine Katastrophe.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Erika Eichenseer, Schuchsen, Scheuteln, Schlosserburm.
Frau Eichenseer, übersetzen Sie uns mal die Schuchsen, bitteschön.
Das kann man nicht übersetzen.
Na,
das ist Lautsprache.
Ja, aber es ist auch Weizenmehl, Roggenmehl, Magerquark, Hefezucker, Milch, Schweinefett und Butterschmalz. Mhm. Schaut ein bisschen aus wie eine Art Auszogene, oder? Oder ist das unlauter, das zu behaupten?
Nein, das ist gar nicht unlauter, aber es hat natürlich Schweineschmalz gegeben und Butterschmalz hat es gegeben. Und man hat mit dem vieles gekocht. Und die schauen natürlich im Endergebnis relativ ähnlich aus. Ja, und dann heißen es regional einmal Schuchsen und dann heißen es Fegerl oder dann heißen es, was weiß ich, Starkschnäbel oder so. Irgendwie.
Sie haben nämlich nicht nur Märchen gesichtet in Ihrem Leben, sondern auch historische Kochbücher und haben dann mit Martin Stangl zusammen ein wunderbares Kochbuch herausgegeben. Was waren denn da Ihre Quellen? Wo hatten Sie die historischen Kochbücher her?
Da muss man dazu sagen, dass das ein Exzerpt ist, dieses Buch aus den drei Büchern. Wir haben drei große Brauchtumsbücher rausgebracht, mein Mann und ich. Und da waren unter anderem auch viele Kochrezepte drin. Jetzt kann man diese drei großen Bücher nicht mehr drucken, weil es zu teuer kommt.
Waren das die Weihnachten in der Oberpfalz?
Also ja, genau. Oberpfälzer Weihnacht, Oberpfälzer Ostern, Oberpfälzer Leben.
Genau.
Und da waren überall im Anhang drin, unter anderem auch Kochrezepte. Und die waren von uns oder aus handgeschriebenen Hefteln von der Großmutter, wo also die Fettbatzen drin waren in den Dingen. Da haben wir es rausgeholt. Es waren nirgends Bilder dabei, das waren alte Rezepte. Und der Vorzug, den dieses Buch hat, man braucht nicht in den Laden gehen und irgendein besonderes Gewürz kaufen, das uns dann bloß ausraucht und nicht mehr gut ist, weil man es später nicht mehr braucht.
Ausraucht. Ich habe daheim auch so eine ausgerauchte Gewürzschublade, die nach Staub riecht.
Ja, genau. Wegschmeißen. Ja, was anderes können die Dinger nicht mehr. Aber das hat man alles daheim. Man hat eine Zwiebel daheim, man hat eine Kartoffel daheim, man hat Fett und Eier und
Mehl.
Alles. Und der Garten ist sowieso voll. Und so ist das Kochbuch. Sie können sofort aus dem Stand das Kochen anfangen.
Wer hat Sie denn sozialisiert im Kochen? War das die Mutter, war es die Schwiegermutter? Meistens gibt es doch eine Figur im Leben, wo man denkt, mei, wenn ich den Schweinsbraten so hinbringen würde, wie die und die, dann.
Mein Mann hat behauptet, dass er es war.
Ah.
Aber er war es nicht.
Aber Sie behaupten was anderes.
Er hat immer gesagt, ich bin der Oberbayerin, gell? Und er ist der Oberpfälzer. Warum kochst du nicht oberpfälzisch? Sage ich, weil ich es nicht kann, weil ich es nicht geschmeckt habe. Und was ich nicht schmecke, kann ich nicht nachkochen. Und weil ich es nicht gesehen habe. Ja, dann frag meine Mutter. Die war aus Hohenfels.
Ich weiß aber, wie das ist, wenn man Schwiegermütter fragt. So geht es mir mit meiner nämlich auch nach dem Schweinsbratenrezept. Du, wie lange muss denn der drin bleiben? Dann sagt sie ja, meinem. Man muss halt im Gefühl haben.
Ja,
danke für die Antwort.
Ja, genau, immer. Ja, wir gehen Zwetschgenparfesen. Ja, dann nimmst du halt den Müll.
Ja,
wie viel Müll oder was für ein Müll? Ja, Müll halt. Ja, und wie viel? Ja, Hemd voll halt.
Ja,
gell?
Ich kenne das Problem.
Ja, ich kenne da Eier rein. Ja, Eier kannst du auch rein tun. Ja, eins oder zwei oder fünf oder was. Ja, das ist ja wurscht.
Ja.
Also, aber so waren die Rezepte alle. Aber diese Hausfrauen, die haben die Konsistenz von dem Hefenteig ganz genau gekannt. Wann ist der fertig geschlagen? Wie muss der sein, dass der aufgeht? Ja, wie heiß muss das Fett sein, bevor ich meine Kirchen nicht will?
Ja, nur wie trägt man das weiter? Da sind Sie wohl auch verzweifelt an Ihrer Schwiegermutter.
Ja, sicher. Mein Mann hat mit der Erna Horn ein Kochbuch gemacht und hat die Erna Horn gebeten, sie soll doch bitte diese alten Rezepte von der Großmutter oder der Schwiegermutter, soll sie mit Maßeinheiten belegen. Also da brauche ich 200 Gramm Mehl und zwei Eier und sowas. Das hat die Erna Horn auch nicht kennen. Die hat auch nach der alten Art gekocht. Aber interessant, dass man viel mehr beobachtet hat, wie lang muss der Teig gehen. Ja, da habe ich keine Uhr in der Hand, wenn ich eine alte Küche bin. Da sehe ich das an dem Teig, wie hoch der kommt.
Ja, und dann haben wir das Problem mit dem Feuerofen auch noch nicht besprochen. Gell? Das ist nämlich auch eine Wissenschaft.
Aber da
für
wird
sich.
Der Schweinsbraten der allerbeste, wenn schon? Der richtiges Feuer hat.
Schon, aber dann braucht er halt ein richtiges Holz und eine Temperatur und eine Dauer und alles ist ein Rätsel mit sieben Siegeln.
Ja.
Wenn Sie jetzt vorher gesagt haben, Ihr Mann hat gesagt, warum kochst du nicht wie in der Oberpfalz? Und Sie sagen, Sie haben es nicht geschmeckt, Sie haben es nicht gekannt. Wie würden Sie es denn heute beschreiben? Wie schmeckt denn die Oberpfalz?
Die Oberpfalz ist vielleicht ein bisschen fettreicher als unsere oberbayerische Küche und geht mit Gemüse sehr gut um. Die holen sich aus dem Garten das Gemüse und machen das tatsächlich. Es gibt wenig Salat, es gibt saisonale Gerichte. Also die haben zum Beispiel zwei Ferkel gemästet auf dem Bauernhof. Eins war zum Verkaufen und das andere war der Weihnachter. Mhm. Und der Weihnachter ist vor Weihnachten geschlacht worden. Da ist der gesurrt oder gepökelt worden. Und an Weihnachten war dann das fertige Gereicherte da. Ja. Das waren Zeitabläufe, also es hat durch den Sommer durch kein Schweinefleisch gegeben, weil das bloß so schnell schmierig wird. Ja? Also das hat alles einen Sinn, hat alles einen Hintergrund. Und da wird es nämlich interessant, die ganze Geschichte.
Sie haben jetzt Ihren Mann schon mal zweimal reingeholt in die Sendung. Der hat durch Sie gesprochen, ist 2015 verstorben. Wie sind Sie zurechtgekommen? Sie waren ja doch ein Team in vielerlei Hinsicht. Wie Sie mit Ihrem Mann zurechtgekommen sind, sondern wie Sie mit dem Tod Ihres Mannes zurechtgekommen
Gut,
sind.
Gut, der ist ja immer noch da. Der ist immer, wenn ich ins Auto steige, dann sage ich, fahr mit. Der ist da. Ja, pass auf mich. Und ich weiß, dass mir gar nichts passiert. Ich glaube, dass wir die Menschen loslassen müssen, um sie behalten zu dürfen.
Und deshalb waren Sie, glaube ich, nach dem Tod Ihres Mannes innerhalb von 4 Wochen schon wieder unterwegs, gell?
Haben 14 Tage.
14 Tage.
In 14 Tagen war das die große Weihnachtsfeier in Matting, die er normalerweise moderiert hat. Das war alles vorbereitet, das war alles verkauft, die ganzen Plätze. Ja, was machen wir jetzt? Ja, natürlich habe ich übernommen. Die hätte bald einen Schlag getroffen da drin, wie ich daherkomme, mit der Tracht, mit einem winzigen schwarzen Schleierl um den Hals rum. Aber warum denn? Warum denn? Ich kann ihn nicht herholen. Ja, und ich soll ihn nicht mehr herholen. Ja, der ist ja sowieso da.
Wenn das damals die Weihnacht war, die Sie übernommen haben, Sie haben ja mit Ihrem Mann sich viel um Bräuche gekümmert, zum Beispiel auch um Weihnachtsbräuche. Jetzt kehren die Leute heutzutage ja den Kirchen schon ordentlich den Rücken. Macht Sie das besorgt oder wie schauen Sie als Brauchtumspflegerin in die Zukunft?
Ich glaube, dass sich die Leute nichts Gutes tun. Die verwechseln nämlich zwei Dinge. Die meinen die Amtskirche und machen das, was ihnen die Kirche oder nicht die Kirche, sondern der Glaube bringen kann, geben kann, das machen sie damit kaputt. Ja, die meinen, wenn ich aus der Kirche austrete, dann bin ich alles sorgenlos, dann brauche ich keine Kirchensteuer mehr zahlen und das ist alles so Papieren, was ja so gegenwärtig. Aber wenn ich mir vorstelle, dass zum Beispiel ein Krieg kommt, wenn es geschossen wird oder wenn so eine Not ausbricht, dass keiner mehr was hat, ja, wo halte ich mich denn bitte an? Glauben Sie, dass die Leute in der Ukraine nicht in diesen Schützengräben drin sitzen oder in den Kellern und beten? Ja, in der Hoffnung, dass von irgendwo ein Schutz kommt, dass man irgendwo, ich sage aber, einen Zaunstecker hat, wo man sich anlehnen kann. Und wo man sagen kann, bitteschön, hilf mir doch.
Nun kennen Sie den Krieg aus Ihrer Kindheit.
Ja.
Hatten Sie da auch Bräuche, die Sie ein bisschen gehalten haben in der Zeit?
Ja. Oh ja. Meine Mutter war eine sehr gläubige Frau. Wir haben jeden Tag gebetet und wir haben jeden Tag den Schutz herbeigerufen, der uns Kinder schützt und der uns als auch Erwachsene schützt. Mein Mann war auch ein sehr gläubiger Mensch. Aber nicht so bigott und nicht so kirchengläubig und nicht so vor allen Dingen nicht pfarrergläubig, sondern er hat sich seinen Himmel selber gemacht. Ja? Der hat gewusst, da gibt es eine Kraft. Und wenn man es genau anschaut, hat doch jede Religion diese Kraft im Zentrum. Ob die so heißt oder anders heißt oder anders heißt, ist doch völlig wurscht. Es ist immer irgendein seelischer Schutz, den man von außen her kriegt.
Wo wir gerade kurz in Ihrer Kindheit sind, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Ihre Großmutter war auch eine Märchenerzählerin, oder?
Ja, ja. Die Großmutter war in Gauting, also der Großvater war ein Gerber, Rotgerber, und die Großmutter, die hat gar nicht mehr gut gehen können, die war auf dem hohen Stuhl gesessen, und wenn ich nach Gauting gekommen bin von Niederding, reingestürmt in die Stube, Großmutter hat Großmutter geheißen, nicht Oma. Hat es überhaupt nicht gegeben. Großmutter, darf ich mir das Märchenbuch rausholen? Ja, freilich. Dann war da ein Schrank, ganz oben, ein ganz zerflettertes Märchenbuch. Das habe ich ihr gebracht. Und dann hat sie auf dem hohen Stuhl drin geblättert, hat halb gelesen, halb erzählt. Und ich war an ihren Füßen unten gehockt und habe ihr zugehört.
Wo Sie sagen, halb lesen, halb erzählen, erzählen Sie lieber oder lesen Sie lieber vor?
Viel lieber erzählen. schauen Sie, wenn ich ein Buch habe, dann schneide ich mit dem Buch, schauen Sie mal her, schneide ich mit dem Buch den Kontakt zwischen mir und den Zuhörern.
Schon ist der Blick weg, gell?
Auseinander, ja. Wir haben es einmal so als Feuerwerk geholt in eine ganze Ansammlung von 4 ersten Klassen, die waren 14 Tage in der Schule, die Kleinen. Die haben weder sitzen können noch still sein, die haben gar nichts können. Aber es waren 100 Stück und ich soll kommen und soll die Kinder unterhalten. 100 Stück. Ich habe gesagt, 100 geht nicht. Dann haben wir es geteilt, dann waren es 50, waren aber auch noch 25 zu viel. Und dann in die Turnhalle rein, wie lange soll ich denen erzählen, habe ich die Schulleitung gefragt, solange sie wollen. Also die waren so froh, dass jemand übernimmt und die Kinder weghält. Dann habe ich zum Erzählen, was glauben Sie, wie lange ich erzählt habe?
Wahrscheinlich 3 Stunden,
diese, so wie ich sie erlebe. Diese Kinder haben normal eine Konzentrationsspanne von 10 Minuten.
Und bei Ihnen waren sie 3 Stunden?
1,5 Stunden pro Portion. Und die Kinder waren wie die Hasen oder wie die Schaufel in der Turnhalle drin gelegen, so, mit solchen Ohren, mit solchen Augen. Es hat sich niemand gerührt. Ich glaube, da hätte ich nur 2 Stunden weiter erzählen können.
Zu Gast heute, ja, Frau Eichenseer, was sage ich jetzt? Für die Märchensammlerin haben wir schon Schelte gekriegt vorher von Ihnen. Gehen Sie bei Heimatforscherin mit oder hole ich mir da auch Prügel?
Nein, von mir kriegen Sie nicht Prügel. Die Prügel kriege ich heute.
Warum?
Naja, weil ich geschimpft habe.
Na, Schmarrn. Heimatforscherin, da gehen Sie mit?
Da gehe ich schon mit.
Okay.
Ja.
Ja, so, jetzt haben sich hier längst, wer wem die Ansagen macht, hat sich längst herumgedreht, weil ich hätte ja jetzt gerne noch über Ihre geplanten Memoiren mit Ihnen gesprochen. Sie wollen aber lieber über Herrn Schönwert nochmal sprechen. Haben Sie mir gerade zugeflüstert,
weil Sie sagen...
Das
können wir ja vielleicht
teilen. Vielleicht schaffen wir beides. Ja. Also nochmal zum Franz Xaver von Schönwert zurück. Sie sagen... Der hat mir einen Auftrag hinterlassen. Was für einen?
Der Auftrag geht in Richtung Natur. Ich habe mich immer gewundert, der Schönwert wird beschrieben, oder wir haben ja kein Bild von ihm, als recht pessimistisch, wortkarg und eigentlich gar nicht richtig zugänglich. Warum ist der so?
Wobei man vielleicht jetzt einmal noch mal kurz für die Leute, die ihn gar nicht kennen, sagen muss, 1810 glaube ich, geboren.
1886 gestorben.
Gestorben und gilt so als der erste Heimatpfleger, kann man das sagen? Oder was?
Ich weiß nicht. Der hat aus Amberg raus, hat der mit dem Sagenschatz der Oberpfälzer offensichtlich zu tun gehabt und hat das dann weitergeführt, hat dann auch eine Frau aus Neuenhammer geheiratet, die sehr gut erzählt hat und die viele Geschichten gewusst hat. Und deswegen hat er sich auf die Historie in seinem Heimatland der Oberpfalz gestürzt und hat gesammelt, was er erwischt hat. Und das waren bei Gott nicht nur Erzählungen, das war ja praktisch die ganze Volkskunde. Wir haben ganz genaue Brauchbeschreibungen, zum Beispiel, wie war das an Frontleichnam, wie ist da Weihnachten gefeiert worden, oder Kochrezepte sind drin, Lieder sind drin. Der hat alles, was an Kraft, an künstlerischer Kraft aus dem Volk rausgekommen ist, hat der gesammelt und hat es dann in einem dreibändigen Werk angeboten, aus der Oberpfalz, Sitten und Sagen. Ja, und da war das alles ineinander geschoben und das war wahrscheinlich so wenig übersichtlich, dass die Leute nicht lesen wollten. Es war unverkäuflich, aber wenn man das auseinandergedröselt hat, dann hat man gefunden, wie wertvoll das ist. Und aus dieser Ecke kommt mein Fund von den Märchen. Ja, irgendwo steht drin, Holzfräulein. Ja, die schauen so und so aus, die können das und das. Die können so und so gejagt werden, so können sie, kann man ihnen helfen. Und dann kommen Nummern von 1 bis 10 oder von 1 bis 20 oder von 1 bis 35. Und kein Titel und gar nichts mehr dazu. Und dann lese ich rein in die Sütterlin-Schrift und ich finde, dass jede einzelne Nummer ein eigenes Märchen ist. Mhm. Ja? Und das war eigentlich mein Fund, das war die Leistung, für die ich auch gerade stehe. Ich habe gefunden, dass der Schönwert unendlich viele, ich habe allein schon 500 rausgeholt, was der gesammelt hat und was der für gut geheißen hat.
Und in diesem Märchen spielt die Natur ja auch eine große Rolle.
Ganz, ganz große Rolle. Der sagt zum Beispiel, man muss sich die Jahreszahl dahinter halten, 1850 war seine Hauptsammelzeit. Außerdem leidet die Oberpfalz empfindlichst an den Folgen des Vandalismus, mit welchem man vor 50 Jahren gegen alles, was Wald hieß, zu Felde zog. Kultur war das Losungswort. Heutzutage scheint man durch ganz Deutschland einen förmlichen Kreuzzug gegen das Wasser in Teich und Weiher und See zu organisieren. Die Folgen werden noch fühlbarer werden. Nichts straft sich schneller als die Sünde wider die Natur. Das ist die Botschaft.
Von 1810.
Von 1810, 1850. Und da geht es da unten noch mal weiter, dass so dann die Änderung des Klimas, dass die Änderung des Klimas eine notwendige Folge der Versündigung gegen die Natur mit zu den Anzeichen gezogen wird, erklärt sich von selbst. Treue gegen die Natur ist die erste Anforderung zur Erhaltung der Weltordnung. Oberstes Gesetz ist aber, dass der Treue auf sie das Leben der Familie wie des Volkes gebaut.
Jetzt habe ich Sie als tatkräftige, als optimistische Frau erlebt, aber da kommt die Sorge durch, oder?
Da kommt die Sorge durch, ja. Ja, und wir sehen es ja. Es geht bei der Natur an. Ich habe neulich einen Besuch von zwei Jungen Australien gehabt. Und dann haben wir also geredet, da kommt was auf Fracking. Mhm. Und dann haben ihre Augen zum Leuchten angefangen. Meine nicht. Ja. Habt ihr Fracking? Ja, natürlich haben wir Fracking. Ja. Die machen alles kaputt. Die holen viel zu viel Grundwasser raus. Unsere Dürreerscheinungen, unsere Klimaveränderungen, das ist ja alles menschengemacht.
Jetzt sind wir bei der Zukunft. Da bei keinem besonders positiven Zukunftsbild. Was soll denn Ihre eigene noch bringen? Sie sind 92 jetzt. Stichwort, jetzt könnten Sie mir den Gefallen tun, nochmal auf die Memoiren anzuspringen, inhaltlich.
Das wäre jetzt interessant.
Ja, das wäre jetzt interessant, wenn Sie sich da nicht verweigern würden.
Ja, nein, also ich habe überhaupt gar nicht dran gedacht, Memoiren zu schreiben. Und da sagt der Chefredakteur von der MU-Zeitschrift, der Niederbayerischen, sagt er, du kannst so gut schreiben und das ist alles so interessant. Du hast so viel erlebt, dann schreib halt. Und er ruft mich jede Woche an, hast schon angefangen, jetzt fang halt einmal an. Dann habe ich bei der Nacht um 2:30 habe ich dann einmal einen Schub gekriegt und habe zu schreiben angefangen. Und dann hat es mir auch noch gefallen zu schreiben. Und jetzt habe ich schon ein ganz Backel. Aber das Lustige, das Nette ist, mein Arbeitstitel, der heißt Du spinnst. So wird es vielleicht heißen, wenn es je gedruckt wird, aber du spinnst, es war immer über meinen Taten gestanden, du spinnst, du kannst doch nicht als 15-jähriges Mädel mit dem Motorrad durch den Landkreis Erding fahren,
oder? Und Sie haben gesagt, doch. Geht schon.
Ja, natürlich, sie ist ja gegangen. Du kannst nicht ein Feinmechaniker werden, weil es das Studium für Frauen überhaupt nicht gibt. Du spinnst.
Haben Sie trotzdem gemacht?
Ich habe vieles gemacht.
Noch eine Du spinnst Kategorie?
Noch eine,
ja. ja. Wann hat Ihr Mann gesagt, du spinnst? Oder hat er nie Du spinnst zu Ihnen gesagt?
Ja, das hat er eigentlich im Hintergrund immer gemeint. Gell?
Ja.
Ja. Ja, ich habe zum Beispiel den Trachtenvereinen gelernt, dass man beim Trachtenvereins zusammensitzen nicht bloß da hockt und Bier trinkt, sondern dass man da auch was tun kann. Dann habe ich die Frauen stricken gelernt. Dann habe ich ihnen das Sticken gelernt. Ja, dann haben sie die schönen Trachten gehabt. Ja, was soll man jetzt aufsetzen? Ja, also in den Unterlagen sind da diese weißen Hauptentücher. Und die haben am Kopf oben einen so großen, tellergroßen, gestickten Reifen. Ja, hast jemand, der das stickt? Sag ich, freilich. Ja, wer nachher? Ja, du natürlich. Ja, das kann ich doch nicht. Geh, wenn's ich kann, dann kannst du es doch tun. Ja. Und dann haben die gestickt und dann haben die Strümpfe gestrickt und die waren selig und stolz. dass sie das fertig gebracht haben.
Leben Sie noch in Ihrem Haus ohne rechten Winkel?
Ja.
In Regensburg?
Ja.
Was ist das für ein Haus?
Das ist ein anthroposophisches Haus. Der das gezeichnet hat, der hat die Vorgaben der Anthroposophie, das heißt ein Leben mit der Natur, mit einem atmenden Haus. Und es ist genau so. Wir haben die Hitze so gut überstanden da drin, macht überhaupt nichts.
Ihr Haus atmet, aber Ihr Haus hat keine Ecken, das heißt in ein Möbelgeschäft brauchen Sie nicht gehen, oder?
Nein, das heißt, wir haben schon Ecken, aber wir haben keine rechten Winkel.
Ja. Ja. Aber wie richtet man so ein Haus ein?
Schreiner holen und sagt, bauen wir da.
Bauen wir da für die?
Ja. Da gibt es zum Beispiel in dem ganzen, es ist ein großes Haus, da gibt es Aufgänge, Treppenaufgänge, die sind für dieses große Haus viel zu eng und viel zu schmal und sind auch noch gewunden, mit einem großen Möbelstück kommen wir es da gar nicht rein. Dann schaue ich bei den Anthroposophen nach, was sagen die? Ein Haus ist wie ein Geburtskanal. Jetzt kommen Sie wieder drum.
Na, ja? Jetzt bin ich sprachlos. Gell? Außerdem ist die Sendung zu Ende. Aber ich beende es jetzt ganz lapidar, weil ich nehme an, in dem Haus möchten Sie sterben, oder? Woanders geht es nicht mehr hin für Sie.
Ja.
Erika Eichenseer, ich bedanke mich ganz herzlich für die letzte Stunde. Vielen Dank für den Besuch.
Gern geschehen. War schön, mit Ihnen zu plaudern.